ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer. Das Deutsche Architekturmuseum ist eine Institution, nicht nur am Frankfurter Museumsufer, sondern auch bundesweit und international. Klimagerechtes Bauen und Weiterbauen, herausragende Hochhäuser und Architektur auf dem Land, die Stadt als Ankunftsort für Eingewanderte und als Forum der Mitbestimmung. Wichtige Debatten hat das Deutsche Architekturmuseum angestoßen und ästhetische Maßstäbe gesetzt. Das alles aber geschah in den letzten Jahren in Ausweichquartieren im Frankfurter Ostend und anderswo. Doch nach fast 4 Jahren Renovierung und energetischer Ertüchtigung kann das Museumsgebäude jetzt wieder bezogen werden. Feierliche Wiedereröffnung ist diesen Sonntag und dabei wird auch der 41. Geburtstag des Deutschen Architekturmuseums gefeiert. Neustart Damm 41. Darüber spreche ich gleich mit dem Direktor Peter Katschola-Schmal. Doch zunächst ein Blick auf ein spektakuläres Museumsgebäude in der Architekturmetropole Rotterdam. Dort nämlich wurde gerade in und auf einer historischen Lagerhalle in der Nähe des Hafens das Phoenix Museum eröffnet, das mit den Mitteln der Kunst Geschichten von Migration erzählen will. Architektonisches Highlight ist eine 30 Meter hohe, doppelt verschlungene Treppe, die die alte Lagerhalle silbern glänzend überragt. Und im Inneren trifft man auf eine Installation aus Koffern. Laura Weigele war für uns dort.
Ein Labyrinth aus 2000 Koffern, die aufeinander gestapelt sind. Von nagelneuen Markenkoffern bis hin zu einem Modell aus dem vorletzten Jahrhundert ist alles dabei. Kurator Rütger Dob erklärt, was hinter dieser ungewöhnlichen Installation steckt.
So you can look over the walls.
Du kannst über die Wände der Koffer schauen, aber du siehst nicht, wo du hingehst. Wenn du im Labyrinth herumläufst, findest du viele Geschichten, die ähnlich wie die Koffer sind. Sehr unterschiedlich, aber in einer gewissen Weise sind sie sich auch ähnlich. Jeder Koffer steht für ein Leben, für einen Aufbruch, für eine Geschichte. Besucher können mit dem Audioguide die Schilder an den Koffern scannen.
My name is Ken Gold. And this is my suitcase.
Ich heiße Ken Gold, das ist mein Koffer. Am Schild sind die Initialen meines Vaters. 1939 gab er den Koffer meiner Mutter in Prag und schickte sie in die USA. Sie war erst 18 damals und ist vor den Nazis geflohen. Das Medieninteresse am Museum ist groß. Etwa 160 Journalisten aus ganz Europa waren beim Pressetermin dabei. Es gibt zwar schon einige Museen, die sich mit Migration beschäftigen, das Phoenix in Rotterdam aber sagt, es sei das erste, das Migration durch Kunst erzählt. Seit knapp einem Jahr gibt es in den Niederlanden eine rechte Regierung, die sich deutlich gegen Migration positioniert. Welche Rolle spielt da ein solches Museum in der zweitgrößten Stadt des Landes? Direktorin Anne Krämers gibt sich betont unpolitisch. Wir sehen uns nicht als politisches Museum. Wir teilen Geschichten und schauen uns Migration aus der Kunstperspektive an. Wir wollen zeigen, dass Migration eine zeitlose und weltweite Geschichte ist. Seit es Menschen gibt, bewegen wir uns und migrieren. Migriert sind viele Menschen auch von Rotterdam aus. Das Museum befindet sich in einer historischen Lagerhalle unweit des Hafens. Von außen fällt einem vor allem eine silberne Stahlkonstruktion auf. Es ist eine Treppe in Form eines silbernen Tornados. Sie reicht vom Erdgeschoss bis aufs Dach des Museums. Eine weitere Ausstellung heißt Alle Richtungen. Das Motto:
The story.
Die Geschichte muss durch ein Objekt erzählt werden, sagt Kuratorin Selina Suchu. In Alle Richtungen ist Kunst mit Alltagsgegenständen verbunden. Ein Kunstobjekt zum Beispiel, eine Tasse. Die Spenderin ist in den Niederlanden aufgewachsen, aber in Südkorea geboren. Sie wurde mit 3 Jahren von Niederländern adoptiert. Sie wollte später ihre Eltern finden und ging nach Südkorea, wo sie die ersten Jahre gelebt hatte. Als sie dort ankam, bekam sie vom Direktor des Kinderheims eine Tasse überreicht, auf dem auch das Heim zu sehen ist. Viele Adoptierte, die zurück nach Korea gegangen sind, haben diese Tasse als Geschenk bekommen. Die Kunst, die dazu passt, eine Reihe mit 12 Fotos. Zu sehen sind Kinder und ihre Bezugspersonen.
This part is about really not necessarily where you feel at home, but with whom you feel.
Hier geht es nicht darum, wo du dich zu Hause fühlst, sondern mit wem. Welche Leute? Müssen das wirklich deine Eltern sein oder kann es auch dein Patenonkel sein, bei dem du dich am wohlsten fühlst? Durch banale Gegenstände wie eine Tasse oder ein persönlicher Koffer wird eine wichtige Botschaft des Museums deutlich. Migration ist etwas ganz Persönliches. Jeder erlebt sie anders.
Das Phoenix Museum der Migration in Rotterdam. Laura Weigele berichtete. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt gehört zu der Perlenkette von Museen, die Anfang der 1980er Jahre am Mainufer entstanden. Eine Idee des legendären Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann. Zwischen Film- und Kommunikationsmuseum residiert das Architekturmuseum in einer umgebauten Villa. Ein nicht ganz unkompliziertes Gebäude, das jetzt saniert und energetisch ertüchtigt werden musste. Der Umbau wurde mehrfach verschoben und dauerte deutlich länger als geplant. Jetzt endlich kann das Museum aus seinem Übergangsquartier im Frankfurter Ostend zurückkehren. Peter Katschola-Schmal ist seit 2006 Direktor des Deutschen Architekturmuseums und ich habe ihn gefragt, wie er sich fühlt, kurz vor der Rückkehr ans Museumsufer.
Erleichterung, wenn es wirklich dann geschehen ist. Wir haben ja nun lange, lange drauf gewartet. Wir haben 2 Jahre auf den Beginn der Baustelle gewartet und jetzt haben wir nach 2 Jahren nicht wieder eröffnet, sondern es dauerte 3,5. Also diesen Zustand des Vorläufigen, den verlassen wir vielleicht bald wieder.
Fast 4 Jahre hat diese Renovierung, der Umbau gedauert. Es ist von 11 Millionen Euro Kosten die Rede. Was ist denn tatsächlich neu? Gibt es überhaupt Veränderungen, die man als Besucherinnen und Besucher wahrnehmen wird?
Wenig. Das Haus steht unter Denkmalschutz und die Abstimmung mit Denkmalschutz war groß. Es sollte schon den gleichen Spirit haben, auch wenn Materialien ausgetauscht werden. Aber Sie werden es nur nicht sehen. Also im Erdgeschoss ist sämtliches Glas neu und energetisch ertüchtigt. Die Schwierigkeit war, über Erdgeschoss die ganze Glashalle den Sonnenschutz zu verbessern, obwohl man außen keinen Sonnenschutz anbringen kann. Das war eine ganz große Herausforderung. Wir haben schließlich ein neues Material gewählt, was im Scheibenzwischenraum liegt und so eingestellt ist, dass es die Sonne reflektiert und dadurch die Hitze weniger hineinlässt. Aber das neue Material hat auch 1 Jahr Verzögerung mit sich gebracht. Aber Sie sehen das andere nicht. Es ist nur sehr sauber und sehr aufgeräumt und frisch gestrichen.
Sagt der Direktor Peter Katschola-Schmal über das frisch sanierte Deutsche Architekturmuseum. Der Bau ist wie einige der Häuser am Frankfurter Museumsufer ursprünglich eine alte Villa, die im Geist der Postmoderne umgebaut wurde. Im Fall des Architekturmuseums war es der Architekt Oswald Matthias Ungers, der dem Gebäude zu Leibe rückte. Wir blicken zurück mit einem Beitrag von Julika Tillmanns.
Es sollte ein Ausrufezeichen werden, ein deutlich sichtbares Zeichen für den Neubeginn, mit einer starken architektonischen Geste. Eben das Deutsche Architekturmuseum. Denn, so der designierte Museumsdirektor Heinrich Klotz im Jahr 1980,
wir haben ja in der ganzen Bundesrepublik noch kein solches Museum, obwohl es andere Länder gibt, in denen Architekturmuseen eine ganz wichtige Rolle spielen. Natürlich nicht nur die Rolle, große Dokumentationszentren für Sammlungen zu sein, also eine Art von Warenhäuser für Pläne und Modelle abzugeben, sondern eben auch ein Diskussionszentrum, ein Zentrum der Auseinandersetzung über Architektur in der heutigen Welt.
1984 war es dann soweit. Das erste Deutsche Architekturmuseum war bauliche Wirklichkeit geworden. Klotz hatte dafür den Architekten Oswald Matthias Ungers verpflichtet. Einen, der schon lange die Rückkehr zur baukünstlerischen Tradition forderte, genau wie Klotz.
Wir haben ja hier in der Bundesrepublik fast vergessen, dass Architektur auch mal etwas war, das mit Ästhetischem zu tun hat. Wir haben ständig nur in die eine Richtung geblickt und Architektur als Technologie ausgegeben. Dass Architektur auch mal Baukunst gewesen ist, das wäre auch ein Thema, das in diesem Museum vorrangig zur Darstellung gebracht werden soll.
Was Klotz auf der inhaltlichen Ebene zeigen wollte, mit spektakulären Ausstellungen, in denen er die wichtigsten Bauten der damals sogenannten Postmoderne präsentierte, das sollte Ungers am Gebäude selbst beweisen. Sein Entwurf dazu war kühn. Er ließ die stilvolle Gründerzeitvilla am südlichen Mainufer vollständig entkernen und errichtete darin ein schneeweißes Haus im Haus. Dieses innere Haus stellte er im Souterrain auf 4 Säulen, verdichtete es nach oben hin und ließ es schließlich im 3. Stockwerk der Villa in ein Spitzdach münden. Außerdem schuf Ungers eine streng quadratische Raumstruktur, die sich noch im letzten Winkel des Hauses widerspiegelt, bis hin zu den Stühlen im Auditorium. Ein flächendeckendes Gestaltungsprinzip, das freilich auch hochsymbolisch aufgeladen ist. So stellt das Quadrat für Ungers eine geometrische Grundform dar, die bedeutsame Rückbezüge auf die Kunstgeschichte zulässt.
Die erste Proportionszeichen von Leonardo da Vinci, die vitruvianische Zeichnung, die ja auch gezeigt ist, in einer wunderschönen Como-Ausgabe von 1521, zeigt ja nun den Mensch im Quadrat und im Kreis. Das sind die Grundformen und er versucht eben, der Mensch das Maß aller Dinge in diese Elemente, in diese geometrischen reinen Elemente zu reduzieren.
Ungers wurde mit seiner geometrischen Bauweise zu einem der wichtigsten deutschen Architekten des 20. Jahrhunderts. Mit seinem quadratischen Erbe im Frankfurter Architekturmuseum aber mussten nach Klotz die Direktoren Vittorio Lampugnani, Wilfried Wang und Ingeborg Flagge leben. Und jetzt seit 2006 Peter Kaczula-Schmal.
Und mit dem spreche ich gleich weiter über das quadratische Erbe des Oswald Matthias Ungers. Denn sein Einbau in die historische Villa des Deutschen Architekturmuseums ist selbst schon wieder ein Stück Architekturgeschichte und steht genauso unter Denkmalschutz wie die Villa selbst. Das aber macht die Nutzung und Weiterentwicklung des Museums nicht gerade leichter, sagt Peter Kaczula-Schmal.
Also der erste Denkmalschutz, die Villa von 1912, das muss ein nachträgliches Urteil gewesen sein nach dem Ungers-Umbau, vor schlechtem Gewissen. Weil wenn dieser Denkmalschutz schon vorher bestanden hätte, dann hätte ja der Ungers gar nicht erlaubt werden dürfen. Das war eine intakte Villa, ein Doppelhaus. Und Ungers und Klotz haben dann alles entfernt, der ganze Stuck und alle die Treppenhäuser und die hinteren und seitlichen Anbauten. Also dem Denkmal wurde übel mitgespielt. Insofern glaube ich, dass der später kam, der Denkmalschutz. Und der ungarische Denkmalschutz ist klar, es ist nun mal eine echte Setzung, die bedeutend war und aus ihrer Zeit heraus begründet ist. Die These, ein Grundstück zu nehmen, das Haus zu entkernen, das gesamte Grundstück zu überbauen in ein erdgeschossiges Gebäude, ist sehr vom Zeitgeist geprägt, wäre heute gar nicht denkbar. Heute würde man das Ansinnen wahrscheinlich ablehnen nach einer Untersuchung und sagen, das Grundstück ist überhaupt nicht geeignet für ein Museum. Und wir haben viele Probleme. Ein Museum ohne hinten, also kein Andienungshof, keine Laderampe, all diese Dinge gibt es alles nicht. Und vorne ein strenges Raster mit 1,50 Meter lichte Durchgangsbreite ist nicht so einfach für ein Museum. Nichts darf über 150 Zentimeter breit sein, was bei Ausstellungen nicht immer der Fall ist. Sei es drum, sie haben es geschafft und Ungers Theorie war, das Ganze ist fast so, was wir die Erzählung einer europäischen Stadt. Also man kommt hinein, man geht seitlich vorbei im großen Gebäude, hinten öffnet sich eine große Halle, die eindeutig außen ist, aber auch Innenklima hat und in dieser großen Halle gibt es dann zum Beispiel einen Innenhof und kleine Höfchen, die Abstand halten zum Nachbarn. Und dann geht man ins Haus hinein und hat sehr enge mittelalterliche Gassen, vertikal in dem Fall, Treppenhaus. Und überraschenderweise kommt man dann in große Räume. Das ist so seine Theorie, dass da eine Stadtidee eingeschrieben ist, die dazu aber auch führt, dass Menschen, zum Beispiel Besucher, sich nicht leicht orientieren können und sich sehr schnell verlieren. Und immer fragen müssen, wo die Toilette ist, wo der Ausgang ist oder gar das Haus verlassen und den ersten Stock nie gesehen haben, weil sie dachten, das war's.
Dieses Haus im Haus, was er konstruiert hat, ist ja quasi nochmal so eine Skulptur, die inmitten dieser entkernten Villa entstanden ist, die sich über mehrere Etagen zieht und die im Inneren dann auch nochmal eher kleine, überschaubare Räume schafft. Wie kann man damit umgehen, wenn man Ausstellungen gestaltet? Ist das ein Raum, der überhaupt gut nutzbar ist, auch über die Jahre und Jahrzehnte hinweg?
Ja, dieser Raum, der 5x5 Meter hat und recht hoch ist, ist sehr gut nutzbar. Und vom Kuratorischen ist er ein besonderer Raum. Also im dritten Obergeschoss ist das Haus dann sichtbar mit seinem Satteldach. Da gibt es die Flächen vor und hinter dem Haus und seitlich und die sind nicht so hochwertig wie die Fläche im Haus. Also muss man als Kurator entscheiden, was bekommt die Wichtigkeit, dass es im Haus steht. Der Gewinner zum Beispiel beim DRM-Preis steht im Haus. Die Räume sind nicht neutral, es ist nicht der White Cube als dunkle Fläche, weiß gestrichen mit Licht, unterschiedslos in der Bewertung, sondern es ist eine hochsymbolische Fläche. Und da gibt es einen davor, da gibt es einen dahinter, da gibt es ein Zentrum. Das Interessante ist, dass Ungers eigentlich das Haus im Haus vom Auditorium erlebbar machen wollte. Da fängt es ja an mit seinen vier Stützen. Er wollte aber, dass man ins Auditorium kommt, hochschaut am ganzen Haus und in den Himmel schaut. Das wurde zum Glück verhindert mit Hinweis auf den Brandschutz. Wir sind sehr glücklich, weil damit das Auditorium akustisch getrennt ist. Wäre das akustisch verbunden, hätten wir ein Problem. Jede Tagung würde heißen, oben darf keiner mehr in den Ausstellungsräumen sein. Also sehr unpraktisch. Er wollte auch, dass das Haus im Haus sich aus dem Haus rausschiebt und durchs Dach durch. Das wurde auch untersagt. Er wollte, dass es von außen sichtbar ist. Die Geometrie durchdringt das ganze Haus und das macht auch den Umbau schwierig, weil man muss sich an die ganzen Linien halten. Auch im Naturstein draußen ist das quadratische 3D-Raster durchgezogen. Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass die Natursteinfirma da auch etliche Schwierigkeiten hatte, dieses wirklich genauso wiederherzustellen.
Jetzt wird am Sonntag das Damm in der renovierten Form endlich wieder eröffnet und es gibt erstmal zwei Ausstellungen. Die eine heißt 41 Jahre, 41 Objekte, die quasi ein bisschen zurückblickt auf die Geschichte des Deutschen Architekturmuseums. Haben Sie ein Lieblingsobjekt in dieser Schau?
Ja, es gibt einige Objekte, die so auch aus meinem Fundus stammen. Wir haben versucht, Kuriositäten zu finden, die nicht wirklich 41 Jahre beleuchten. Das ist nicht so einfach für jedes Jahr, aber 41 verschiedene Ausstellungen, weil wir ja am 41. Jubiläumstag eröffnen. Das Haus wurde wirklich am 1. Juni 84 eröffnet damals und am 8. Juni 84 das Nachbargebäude Filmmuseum, mit dem wir eine Einheit waren. Also Sie werden dort lustige Dinge finden, zum Beispiel ein sehr schönes Objekt aus Tbilisi, was von der Georgien-Ausstellung stammt, was ich damals mitgebracht hatte. Und große Verbundenheit mit dem Ort, eine super Ausstellung und super Erinnerung.
41 Jahre, 41 Objekte. Das ist eine von zwei neuen Ausstellungen, die an diesem Sonntag im frisch renovierten Deutschen Architekturmuseum eröffnet werden. Die andere heißt Stadt für alle und ist ein Projekt des tschechisch-japanischen Architekten Osamu Okamura. Er kommt mit einem kunterbunten und sehr amüsanten Stadtmodell aus Prag ans Frankfurter Museumsufer. Sein Credo: Wir alle gestalten die Stadt durch unser tägliches Verhalten.
Město neplánují jen urbanisté, politici nebo developeři.
Die Stadt wird nicht nur von Urbanisten, Politikern und Projektentwicklern geplant. Jeder von uns plant die Stadt dadurch, wie er sich in der Stadt bewegt, wie er sie benutzt und sich in ihr verhält. Ihr seid es selbst, wenn ihr morgens aufwacht und entscheidet, wie ihr in die Stadt kommt. Setzt ihr euch ins Auto, werdet ihr euch in unendlichen Staus quälen, zusammen mit einer Menge anderer, voneinander entfremdeter Leute. Geht ihr aber zu Fuß, werdet ihr bald in einer sicheren Stadt leben, in der ihr es immer und zu allen nah haben werdet. Sagt der tschechische Architekt Osamu Okamura, dessen Ausstellung Stadt für alle am Sonntag im Deutschen Architekturmuseum eröffnet wird. Der Direktor Peter Kaczola-Schmal dazu.
Osamu Okamura ist ein sehr wortgewaltiger Akteur, ein Architekt, wie viele andere auch, und lehrt an der Universität, noch nicht mal in Prag. Aber er mischt sich in alles ein und hat eben ein Buch gemacht, Stadt für alle, wo er aufruft, dass sich alle dafür interessieren sollten, was in ihrer Stadt geschieht. Er will das vermitteln über Workshops an ältere Schüler und Studenten. Und das ist ja genau das, was wir auch vorhaben. Und seine Thesen sind ja für uns sehr verständlich, dass die Bevölkerung sich interessieren sollte, wie ihr Wohnumfeld ausschaut und sich einmischen sollte und mitmachen sollte und merken, dass sie auch etwas bewegen können. Das versuchen wir mit den Reallaboren ja auch in der Stadt.
Und es ist eine sehr farbenfrohe und sehr lustige Installation, die ja so eine Mischung aus Spielwiese und richtigem Stadtmodell eigentlich ist, oder?
Das Stadtmodell, was Sie in Prag gebaut haben, haben Sie mitgebracht. Das steht im Haus im Haus als Zentrum, ein wildes Stadtmodell und drumherum die Thesen. Und dort finden dann wohl auch die Workshops statt.
Wieder zurück im alten Haus am Museumsufer kann das Deutsche Architekturmuseum ja endlich wieder auch in die Zukunft planen, über diese beiden Ausstellungen hinaus, mit denen Sie wieder eröffnen. Was ist geplant für die nächste Zeit?
Ja, erstmal die Ausstellung, die wir schon seit einiger Zeit, an denen wir arbeiten, die haben sehr viel mit dem Klimawandel zu tun. Zum Beispiel die Energieausstellung, die noch diesen Monat in 2 Wochen eröffnet, mit Werner Sobeck, der eine dezidierte Meinung hat und klarstellt, dass das Energiethema das wichtigste Thema der Zukunft ist und dass der Klimawandel damit zu tun hat und dass die Architektenschaft Hauptakteur ist oder sogar diejenigen, die für die schlechten Zahlen in dem Sektor Bauen zuständig sind. Wie Sie wissen, gibt es 2 Sektoren, die die Ziele nie erreichen. Das ist immer der Verkehr und Bauen. Und dem muss man sich stellen. Und deswegen wird das eine wichtige Ausstellung sein. Und die zweite, in die ähnliche, heißt dann Zu heiß. Die wird im Frühjahr nächsten Jahr sein. Da betrachten wir das Thema Überhitzung von Städten und was gemacht wird, was gute Beispiele sind, was der Einzelne tun kann und was es für Lösungen gibt. Wir sehen wenig Lösungen wirklich in Deutschland umgesetzt. Also der Deutsche Pavillon hat sich damit auch beschäftigt auf der Biennale gerade. Das sind ja alles Fachleute. Und die These von denen war, wir wissen alle, wie es geht. Aus irgendeinem Grunde kommen wir aber nicht in Prio 1. Also wir kommen nicht zum Handeln. Und der Deutsche Pavillon, den ich als Juryvorsitzender mit auswählen durfte, hat die These gestellt, man muss die Menschen emotional aufrütteln, dass sie selber in Aktion kommen und ihren Politikern Beine machen. Die These scheint mir richtig zu sein, denn die Fachleute wissen genau, was die Antworten sind, nur sind die noch nicht in Programme umgesetzt. Und wenn wir in Frankfurt zum Beispiel einen Klimaplatz bauen, der kleine Bäume hat, dann fragt man sich, wenn man alles wieder umbaut, warum baut man dann nicht gleich Bäume dahin, die so groß sind, dass sie jetzt schon Schatten bieten und nicht in 20 Jahren, 30 Jahren. Also diese Maßnahme ist wirklich absurd und es ist eins der vielen Beispiele, wo bauen wir Plätze mit richtigen Bäumen, die richtig Schatten werfen und nicht erst in der Zukunft. Oder warum werden die Platanen eigentlich immer noch beschnitten? Kann man die nicht das Schneiden aufhören und sie einfach wachsen lassen, dass sie Schatten bringen, den wir brauchen und so weiter? In Paris sieht man, dass Straßen umgebaut werden können, die 2 Jahre später beschattete Straßen sind. Also es geht. Und wir haben da noch viel Strecke vor uns. An dem arbeiten wir. Das sind einige der Themen. Dann gibt es die Buchmessenländer, dieses Jahr Philippinen, da bin ich dran im September, und nächstes Jahr Tschechien, da bin ich auch dran. Und dann kommt Chile, mit denen haben wir noch keinen Kontakt, aber es scheint mir ein aussichtsreiches Land zu sein mit einer spannenden Szene. Also das ist alles schon in Ideenvorbereitung und wir werden auch Reallabore weitermachen, also da passiert was.
Peter Kaczula-Schmal war das, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums, das an diesem Sonntag seine Wiedereröffnung am Frankfurter Schaumainkai feiert. Mit 2 neuen Ausstellungen, 41 Jahre, 41 Objekte, so heißt die Ausstellung mit Schätzen aus dem Archiv. Und dann gibt's die Ausstellung Stadt für alle, die aus Prag nach Frankfurt kommt und die ebenfalls diesen Sonntag eröffnet wird. Dazu eine Hausrallye für Kinder, die beliebte Lego-Baustelle im Auditorium, Sonntagscafé, Live-Musik und Party. Das alles unter dem Motto Neustart Damm 41 im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.